Der Raum ist gefüllt und ich hoffe, wir sind alle mit der Einstellung heute hierhin gekommen, um aus Gottes Wort zu lernen und das auch in unserem Alltag natürlich auch umzusetzen. Denn es bringt ja nichts, wenn ich vom Wort Gottes höre und das nicht umsetze. Oder das in mir vielleicht in mich reinkommt und dann in mir versinkt irgendwo. Und dass ich das nicht einsetze. Und deswegen wünsche ich uns allen heute, dass wir das Wort hören, dass wir das Wort anwenden in uns persönlich, aber dass wir das auch weiter nach außen geben. Und ich wünsche allen heute Gottes Segen beim Zuhören der Predigt. Für mich war das persönlich eine große Lehre bei der Vorbereitung des Textes, beim Durchlesen des Textes. Und deswegen würde ich das auch gerne weitergeben. Ich habe mich erstmal am Ostermontag für einen Text entschieden und wollte darüber reden. Und Montag war noch so Ruhetag, Feiertag, habe mir den Text durchgelesen, aus Korinther wollte ich. Und dann war ich am Mittwoch bei einem Vortrag in der Muttergemeinde und da haben Leute erzählt, wie die verfolgt wurden, aufgrund dessen, dass sie die Bibeln weiterverteilt haben. In der ehemaligen Sowjetunion, was sie für Haftstrafen abgesessen haben, aber wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat und wie es zum Segen geworden ist, dass heute das Verlangen davon kommt oder dass das Schreiben kommt von den Leuten, die damals diese Menschen verfolgt haben, dass die heute sagen, schickt uns Bibeln, denn wir haben Mangel an dem Wort Gottes. Und das war für mich erstaunlich. Das war für mich irgendwas. Die wurden verfolgt, die wurden in den 80er Jahren noch in Haft dafür gesetzt, die mussten dafür leiden und Ende 90er oder in den 90er Jahren öffnen sich die Türen und der Schrei kommt nach den Bibeln. Und diese Menschen sind so froh und dankbar und die sagen, das, was wir erlebt haben, es war nicht vergebenswert. Und wisst ihr, ich möchte mit uns heute einen Text anschauen, das Ende der Bergpredigt eigentlich ist. Und wir merken in der Bergpredigt, überall wo Jesus hinging, folgten ihm die Menschen. Die Menschen folgten ihm. Und es waren so viele Menschen, dass irgendwann mal so viel war, wenn Jesus wahrscheinlich so geredet hätte, hätte manch einer nichts gehört, hätte vielleicht einer auch Jesus nicht gesehen. Und dann lesen wir, und Jesus ging auf den Berg und predigte zu der Volksmenge. Aber wir können davon ausgehen, es waren sehr, sehr viele. Es waren viele. Und Jesus redet zu ihnen. Und die Bergpredigt, wir haben eine Zeit lang als Gemeinde die Bergpredigt als Predigtserie gehabt und wir haben zu jedem Thema gepredigt. Und das sind interessante Themen, womit Jesus anfängt. Mit der Seligpreisung fängt das an in Kapitel 5 und so geht das weiter. Und dann kommen wir zum siebten Kapitel. Und es ist interessant, was die Leute zum Schluss der Bergpredigt sagen. Das steht in Vers 28. Es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Die Leute waren erstaunt von dem, was er geredet hat. Schon interessant, ja, also, als die Bergpredigt zu Ende gehalten wurde, die Leute waren erstaunt. Warum? War Jesus ein begabter Redner? Hat ein gutes rhetorisches Reden, dass er so gut die Menschen vielleicht, so wie heute manch einer Prediger, wenn der predigt und man hört ihn zu, man will gar nicht loslassen, er predigt so gut und dann denkt man, Mensch, da ist er. War Jesus so einer? Das lesen wir nicht in der Bibel. Das lesen wir nicht. Aber was wir in der Bibel lesen oder was wir von Jesus lernen, das, was er redete, das war wahr. Und als Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen, in einem Satz, was haben damals die religiösen Führer sich gedacht? Was war in ihrem Kopf? Haben die das angenommen? Diese Menschen dachten, du willst eine Kirche bauen? Du willst deine Gemeinde bauen? Dein Wort soll in die Welt hinausgehen, was du redest? Du hast noch nicht mal, dein Fuß hat noch nicht mal das Land verlassen. Du warst doch nur hier immer bei uns. Und jetzt redest du, er soll weltweite Gemeinde gebaut werden. Oder? Die dachten sich wahrscheinlich, du hast noch nicht mal ein Buch geschrieben. von was redest du eigentlich? Vielleicht war auch ihr Gedanke, du hast kein Geld. Und die, die dir nachfolgen, die werden auch von dir weglaufen, die werden dich verraten. Wie willst du eine weltweite Gemeinde bauen? Wie soll das gehen? Und anders dachten die, du wirst den Tod eines Verbrechers sterben. Und dann soll eine weltweite Gemeinde gebaut werden. Das dachten damals die religiösen Menschen. Das dachten die von Jesus. Das haben die so angenommen. Doch wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir im Wort weiterlesen, damit war ja die Geschichte nicht zu Ende, dann sehen wir, die Worte Jesus haben offensichtlich nicht an Kraft verloren. Auch heute nicht. Wenn wir den Text lesen, das, was er geredet hat, das, was, wenn wir das heute lesen, was passiert in uns? Wir sind erstaunt davon, von dem Wort Gottes. Wir sind bewegt von dem Wort Gottes, wenn wir darüber nachdenken. Und es wühlt in uns auf. Wer kann sagen, der das Wort Gottes gelesen hat, der das Wort vielleicht studiert hat für sich selber, und ich rede nicht von Universität, sondern für sich selber studiert, wen hat das einfach so in Ruhe gelassen? Das wühlt doch in uns auf. Wir denken doch darüber nach, was sagt Jesus eigentlich da? Und das ist das, was Jesus meinte, ich werde meine Gemeinde bauen. Mein Wort wird nicht leer ausgehen. Das ist das, was Jesus sagte. Und ich will heute gerne mit uns einen Text anschauen, wo es mich zum Nachdenken gebracht hat. Wo ich darüber nachdenke, was will eigentlich Jesus hier sagen? Und das ist aus Matthäus Evangelium Kapitel 7 und ich werde Verse 24 bis 29 lesen. Es wäre gut, wer seine Bibel mit dabei hat, dass wir die Bibeln aufschlagen und dass wir darin lesen. Und wer nicht hat, der möchte gerne gut zuhören, was redet eigentlich Jesus hier? Vom Hausbau. Und manche kennen von uns diese Geschichte. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baue. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesus Wort hat Kraft, Jesus Wort ist erstaunlich und Jesus Wort ist bewegend. Das wühlt uns auf, wenn wir das so lesen. Warum? Warum ist das so? Jesu Worte sind erstaunlich, weil sie Eindeutigkeit in eine Welt der Beliebigkeit bringen. Es gibt keine zwei Meinungen. Sie sind eindeutig. Worte Jesus. Jesus sagt klipp und klar, dass es für einen Menschen nur zwei Möglichkeiten gibt, unser Leben zu führen. Ganz deutlich sagt er das. Da waren zwei Bauleute. Es waren nicht drei, vier oder fünf. Nein, es waren nur zwei, von denen Jesus hier berichtet. Sie errichten jeweils ein Gebäude. So lesen wir. An einem Wasserlauf, dort wo Wasser runterläuft, ob das am Berg jetzt lag oder ob das Grundwasser war, wissen wir nicht. Aber da war Wasserlauf. In der trockenen Periode war der Pegel niedrig, also das Wasser war ziemlich tief unten und keiner der Häuser war in Gefahr. Doch plötzlich kam Wasser und Wind. So lesen wir, das eine Haus bestand den Test, das andere brach zusammen. Jesus sagt, es gibt nur zwei Bauweisen. Entweder du gründest dein Haus auf Sand oder auf dem Felsen. Dazwischen gibt es keine Grauzone. Der erwähnt nicht noch irgendwas. Der sagt, entweder Felsen oder Sand. Zwei Möglichkeiten gibt es in unserem Leben. Er redet von zwei. Er redet direkt. Irgendwie so dazwischen gibt es nicht. Und wisst ihr was? Wenn ich so diesen Kapitel durchlese, ist das übrigens nicht das erste Mal, dass Jesus von diesen zwei Sachen redet. Ich weiß nicht, ob die euch schon aufgefallen sind, dass Jesus in dem ganzen Kapitel von zwei Sachen redet. Wenn wir den Kapitel so durchlesen. Kurz vorher berichtet er von zwei Wegen. Wir lesen vorher in Matthäus 7, 13 bis 14, im gleichen Abschnitt redet Jesus von zwei Wegen. Nicht drei, nicht vier oder fünf, sondern nur zwei. Und das ist, geht durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Im gleichen Abschnitt, kurz vorher, bevor er diesen Abschnitt hier, oder bevor er den Abschluss der Bergpredigt macht, redet er auch von zwei Sachen. Von zwei Wegen. Und das noch nicht genug. Im gleichen Abschnitt, nur ein bisschen weiter, redet er von zwei Bäumen. Ein Baum, der gute Frucht bringt, und ein Baum, der faule Frucht bringt. Und da sagt er auch, Jesus sagt, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen. Matthäus 7, Vers 19. Ist das nicht merkwürdig? In einem Kapitel drei Geschichten, zwei Möglichkeiten. Keine Grauzone. Ja, vielleicht. Mit anderen Worten, so wie wir heute das sagen würden, Jesus redet Klartext. Er nimmt nicht noch was für sich da. Er redet Klartext. Und die lauten, es gibt nur zwei Wege zum Gott. Nur ein Weg zum Leben führt, der zum Leben führt. Alle anderen Wege, wie auch immer wir sie nennen, mögen, wie wir auch nennen sie mögen, führen ins Verderben. So sagt das Jesus. Der Mensch heute hat sich viele verschiedene Religionen, Anschauungen und Konzepte zusammengebastelt, die seinem eigenen Ego am besten gefallen. Ist das nicht so? Meine Frau war diese Woche unterwegs und die hat eine alte Klassenkameradin getroffen. Und ich fragte Gertrud, was ist dein Ziel eigentlich, warum willst du dich mit ihr treffen? Die hatte keinen guten, also so wie ich das von meiner Frau auch gehört habe, von Erzählungen früher, während der Schulzeit war kein gutes Verhältnis mit denen. Und war auch kein guter Einfluss für meine Frau, muss ich sagen. Und ich sage, was ist eigentlich dein Ziel, dass du dich mit dieser Person jetzt treffen möchtest? Es sind 15 Jahre vergangen. Seitdem du aus der Schule raus bist. Und heute möchtest du dich mit ihr treffen. Was ist das Ziel? Und ich sage, weißt du, Eugen, einmal interessiert mich, was aus dieser Person geworden ist, was die macht. Aber andererseits, wir sind in schlechten Umgang auseinandergegangen. Und ich möchte ihr das Evangelium doch erzählen. Ich möchte ihr das erzählen. Ich möchte ihr das weitergeben. Und die traf sich, warum erzähle ich das? Die traf sich mit dieser Person und diese Person hat in den letzten vergangenen 15 Jahren hat einiges so mitgemacht. War auch schwer krank, musste auch operiert werden, hat einen großen Erfolg in ihrer Berufskarriere gemacht, diese Person. Und Gertrud hat es auch darauf angesprochen. Wie sieht es eigentlich aus? Du weißt ganz genau, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in die Kirche. Und es ist für mich auch heute, hat sich dran nichts geändert. Und diese Person sagt, weißt du was, Gertrud, ich lese auch tagtäglich in der Bibel. Und die Gertrud, Mensch, was hat sich verändert in deinem Leben? Erzähl, warum? Doch, wie weiter diese Person erzählt hat, so wie die Gertrud das mir geschildert hat, die hat sich ihre Religion so sich gebaut, wie die das haben möchte. So wie es mir passt, so wie es meinem eigenen Ego entspricht. Die sagt, Kirche brauche ich nicht. Ich habe eine Bibel, ich lese und bete. Aber die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, das ist unnötig. Das überbewertet, das brauche ich nicht. Und so könnte man sich Geschichten oder jeder Einzelne hat bestimmt Erfahrungen gemacht, wo der Mensch sich selber eine Religion zusammengestellt hat. So ist der Mensch heute. Das ist vom Mensch heute. Und Jesus sagt, was sagt Jesus? Es gibt nur zwei Fundamente. Entweder Sand oder Fels. Es gibt nur zwei Wege. Entweder schmal oder breit. Und es gibt nur zwei Bäume. Entweder gesund oder faul. Von zwei Sachen redet er. Du kannst dir nicht Religion oder du kannst dir nicht deinen Glauben so zusammensetzen, wie du möchtest. Es ist klar geschrieben in der Bibel. Es ist klar zusammengefasst. Wisst ihr, wir Menschen hätten es so gerne oder wir haben das so gerne wie der Jäger. Kennt ihr den Jäger, der einmal am Hasen links vorbeischießt und dann rechts vorbeischießt? Und abends erzählt er ganz froh, im Endeffekt habe ich ihn getroffen. Einmal links, einmal rechts. Hauptsache, der Hase ist tot. Für Jesus ist das nicht so. Nicht einmal links, einmal rechts probieren. Es gibt nur eine Möglichkeit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Ich glaube, das sitzt den Menschen, bei den Menschen. Die Menschen waren erstaunt. Von dieser Rede. Das hat die Menschen mitgenommen. Mein zweiter Punkt ist, Jesus' Worte sind auch erstaunlich, weil Jesus spricht mit Autorität. Wir lesen. Jesus spricht mit Autorität. In Verse 28 bis 29 geht es darum, der Matthäus schreibt das so zusammen. Und es geschah, als diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lernte sie wie einer, der Vollmacht hat. Was war die Vollmacht? Was lehrte Jesus die? An jeder nun, in Vers 24, der diesen meine Worte hört und sie tut. Und die zweite Möglichkeit ist, ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Eine Vollmacht. Er hat die Vollmacht zu sagen, meine Worte. Die Schriftgelehrte und die Religiöse werden uns auch hier erwähnt. Und die Menschen sagten, er lehrt nicht so wie unsere Schriftgelehrten. Nicht so wie diese Religiöse. Lass uns mal zusammenschauen, anschauen, wie haben die denn eigentlich, was haben die eigentlich Falsches gemacht, was Jesus richtig macht. Und ich werde nicht da mit Bibel stellen, aber wir werden das wahrscheinlich so im Kontext oder wenn wir die Bibel kennen, wenn wir in der Bibel lesen, so werden wir das, uns wird das deutlich werden. Sie sagten, Mose schrieb dies und er meinte aber das. Jeremia schrieb dies und er meinte das. David schrieb dies, aber er meinte das. Und so weiter. Wir können einige Beispiele aus der Bibel. Sie fügten den Geboten auch gerne noch weiteres bei, weil sie die Worte anderer ebenso verstanden. Die haben es so verstanden. Die haben sich das zusammengesetzt, was denen gepasst hat. So wie es für die gemütlich war, den Glauben auszuleben. Und Matthäus sagt es ganz deutlich. Oder Matthäus schreibt den Unterschied zwischen Jesus und den religiösen Führern, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Was sagt Jesus? Jesus sagt nicht von der Menge und legte die Worte anderer aus, sondern er sagte, ich bin Gott, ich habe euch etwas zu sagen. Er nimmt nicht die Worte und legt so, wie es dem am besten passt, sondern er sagt, ich bin derjenige, der die Gesetze gegeben hat. Und die Menge war erstaunt. Und die waren nicht erstaunt, weil Jesus Predigt lustig war. Nicht, weil die unterhaltsam war. Sondern, weil er und so steht es geschrieben, mit Autorität gesprochen hat. Er hatte göttliche Autorität, das Wort Gottes zu reden. Er sagt nicht einmal, ich spreche zu euch Worte meines Vaters, sondern ich spreche meine Worte, sagt Jesus. Sie kommen aus meinem Mund. Das heißt, unser Leben, unsere Zukunft hängt allein davon ab, wie wir auf seine Worte reagieren. Jesus spricht mit Vollmacht, weil er selbst Gott ist. Dies bestätigt uns auch die Heilige Schrift. Und wir werden immer wieder die Stellen finden. Ich habe nur einige Stellen mir ausgeschrieben. Und das ist einmal 1. Johannes 1, Vers 1 bis 5. Und da schildert der Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinte in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Oder Vers 14 im gleichen Abschnitt. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist nicht nur Gott, sondern er sagt, er ist auch Schöpfer des Universums. In Kolosser 1, 13 bis 18 lesen wir Folgendes. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünde. Er ist der Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erde ist. Das ist sichtbar. Und das Unsichtbare, es sei Thron der Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborenen von den Toten, damit er in allen Erster sei. Er ist nicht Schöpfer aller Dinge, sondern auch Erhalter seins. Die Menschen waren erstaunt, weil Jesus mit Autorität, mit Vollmacht sprach. Und dies tat er, weil er Gott ist. Mein dritter Punkt ist, seine Worte waren auch erstaunlich, weil sie eine ernste Warnung einen blauäugigen Menschheit enthielt. Was möchte eigentlich Jesus mit diesem Gleichnis erreichen? Mit seinem letzten Gleichnis. Möchte er sagen, bau dein Lebenhaus auf dem Prinzip der Bibel und es wird dir jederzeit gut gehen? Ich denke nicht. Will Jesus vielleicht sagen, dass alle, die nicht an dem Felsen bauen, im Leben scheitern werden? Sind alle Ungläubige arm? Nein. Sind alle Ungläubige krank? Denke ich auch nicht. Jesus muss hier also etwas anderes im Blick gehabt haben. Er kann nicht meinen, dass jeder, der auf seinem Wort aufbaut, niemals Bedrängnis erleben wird. Das will er gar nicht hier sagen. Das sagt er auch nicht. Inmitten unseres Textes, in Verse 25 bis 27, lesen wir Folgendes. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen. Die Prüfung erfolgte für beide Häuser, für die beiden Bauherren, nicht nur für einen. Beide waren betroffen. Ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist. Der Regen kommt, ob du Jesus glaubst oder nicht. Der Regen wird kommen. Die Flut steigt, ob du ihm glaubst oder nicht. Auch die Flut wird steigen. Der Wind stürmt, an deinem Haus, ob du glaubst oder nicht. Und oft kommt das schneller, als wir es denken können oder als wir es erwarten. Und Jesus ist realistisch. Er warnt uns vor der Prüfung. Er möchte uns warnen vor seiner Prüfung, die die Standfestigkeit unseres Hauses offenbart. Sie wird kommen, die Prüfung wird kommen, in deinem, in meinem Leben. Eine solche Prüfung könnte Bedrängnis im Leben sein. Und das ist, was mich motiviert so hat, dieser Text. Ich habe dieses Bedrängnis von den Menschen gehört, die eigentlich nichts Böses hatten in der ehemaligen Sowjetunion. Und die Bedrängnis kam, der Sturm kam auf die zu. Aber die Menschen, und da sagte der Mann auch, der Eduard hieß, aber die Menschen, die auf Jesus vertrauen, werden aber trotz des Sturms eine innere Ruhe und großen Frieden haben. Er sagt, ich war im Gefängnis, der Eduard, so wie er das erzählt hat, aber ich hatte Ruhe. Ich hatte innere Ruhe. Ich hatte inneren Frieden. Er erzählte, und als er in seinen Bereich, da war das Gefängnis aufgeteilt, und dann sagte, und dann komme ich dahin, drei Männer von denen wurden festgenommen, als sie die Bibeln geschmuggelt haben. Die waren zu dritt und jeder wurde in verschiedenen Bereichen, damit sie bloß nicht miteinander zu tun haben. Und dann sagte, und dann komme ich in meinen Bereich und 2.500 Nichtchristen, gefangene Menschen. Er sagt, Mensch, wo kann ich so frei predigen, den 2.500 Menschen? Der hatte den Frieden. Der war nicht demotiviert. Er ist nicht in Depression verfallen, sondern er hat aus seiner Situation das Beste draus gemacht. Er hatte den Frieden von Gott gehabt. Doch wisst ihr was? Ich glaube, hier in diesem Abschnitt möchte Jesus uns mehr sagen. Die Prüfung, von der Jesus hier spricht, ist eine andere. Er sagt, und ich möchte nochmal mit uns Vers 27 durchlesen, aber jetzt bis zum Schluss. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und dann ist nicht Punkt. Dann ist nicht Punkt, sondern er sagt weiter. Und sein Einsturz war gewaltig. Habt ihr euch darüber Gedanken? Sein Sturz, sein Fall war groß. Als das Regen kam, als das Wasser gestiegen ist, als der Wind wehte, da stürzte das Haus ein. Und der Fall war groß. Was meint Jesus damit mit diesem Fall? Was war da Großartiges, dass sein Haus eingestürzt ist? Ich denke mal, die haben das damals öfter erlebt. Da waren nicht die Häuser so, wie wir heute die kennen. Die haben das wahrscheinlich öfter erlebt. Aber wir können davon ausgehen, dass der Bewohner dieses Sturmes nicht überlebt hat, wenn er drin war. Davon können wir ausgehen. Denn Jesus sagt, der Fall war groß. Jesus sagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, wird leben, ewiges Leben haben, sagt er. In dem Gleichnis zuvor nimmt er klar Bezug auf die Ewigkeit. Der eine Weg führt zum Leben, der andere zum Tod, sagt er. In einem Abschnitt. In welcher Hinsicht? Es geht um den Himmel und Hölle, will eigentlich Jesus uns hier das sagen, in diesem Abschnitt. Genauso ist das bei dem Gleichnis mit den Bäumen. Der gute Baum, der schlechte Baum. Was geschieht mit dem Schlechten? Er wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Das lesen wir. Und kein Zweifel zu lassen, sagt Jesus Folgendes, auch im gleichen Abschnitt. Viele werden an einem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen die viele Wunder vollbracht? Und dann werde ich ihn bezeugen, sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. weichet vor mir, ihr Gesetzlosen. Ihr habt das mein Wort nicht aufgenommen, weicht vor mir. Wer aber mein Wort aufnimmt, sagt Jesus, der wird leben. Das ist die Rede Jesus. Und es gibt keine Grauzone, es gibt nichts dazwischen. Entweder nimmst du das Wort auf und gleichst dem klugen Mann oder du bist der törichte Mann. Jesus spricht in Matthäus 5, 29 bis 30, in Matthäus 10, Verse 28, in Matthäus 18, 7 bis 9 und Matthäus 23, 29 bis 33 über die Existenz des ewigen Verderbens. Über die Hölle redet er da. Wenn wir Matthäus Evangelium lesen, Jesus spricht mehr über die Hölle als über den Himmel. Ist das euch schon mal aufgefallen? Unserem Herrn geht es also nicht um ruhiges Leben auf dem Planeten, auf der Erde. Nicht, dass wir ein schönes Leben hier führen. Nicht darum geht es ihm. So gut und wertvoll es auch sei. Es geht ihm hier um letzte Prüfung, die jeder über sich ergehen lassen muss. Es geht um die letzte Prüfung, die über jeden kommen wird. Es ist der Tag des Gerichts, an dem jeder von dem lebendigen Gott stehen wird. Darüber redet er hier. Und sein heiligen Zorn ist gegen die Sünder gerichtet. Der Zorn Gottes wird über die Sünder gerichtet sein. Niemand wird auf sich gestellt sein, diesem Gericht standhaft zu halten können. Niemand. Niemand wird da bestehen. Wer auf Sand baut, wird an jedem Tag einen gewaltigen Einsturz erleben. An jenem Tag wird der Sturz kommen. Es geht um die Ewigkeit. Der Grund, warum der Lehre Jesus so erstaunlich ist, liegt auch darin, dass wir blauäugig sind. Dass wir Menschen, wir alle, wir sind Optimisten. Wir sind überzeugt. Wir sind heute so überzeugt davon, dass die meisten Menschen von uns so gut sind, dass sie in den Himmel kommen. Wenn wir die Umfrage starten würden in Deutschland, ich rede von Deutschland, die Umfrage in Deutschland, was meint ihr, wer kommt in den Himmel? Was würde die Antwort sein? Die Antwort würde sein, was die meisten würden es wahrscheinlich angeben, fast alle werden in den Himmel kommen. Bis auf die schlimmen Diktatoren und Mörder, die kommen nicht. Selbst da wird man sagen, die schlimmen Diktatoren, die nicht so schlimm wahrscheinlich würden. Das wäre die Antwort heute auf die Umfrage. Wer kommt in den Himmel? Fast alle. Bis auf die Diktatoren, die schlimm waren und die Mörder. Die kommen in die Hölle. Die Hölle ist nur wirklich für schlechte Menschen. So sagt man das heute in unserer Gesellschaft. So ist das, wenn wir mit den Menschen reden, mit unseren Arbeitskollegen darüber reden. Doch was sagt Jesus? Jesus sagt, jeder, der meine Worte nicht glaubt, egal ob du nett oder freundlich bist, wird die Zerstörung erleben. Jeder, der meine Worte nicht glaubt, jeder, der meine Worte nicht annimmt, wird die Zerstörung erleben. Egal wie nett du auch sein magst, wenn du nicht Worte Jesus glaubst, dann wird dein Haus bei der großen, letzten Prüfung zusammenfallen. Aber er wird nicht nur zusammenfallen. Jesus sagt, und der Einsturz wird groß sein. Es wird gewaltig sein, der Einsturz deines Hauses. Es wird der Tag kommen, an dem die Flut steigen wird, an dem der Wind wehen wird. Dein Haus wird erschüttert sein. Und du musst dich, jeder von uns, muss sich vor dem lebendigen Gott verantworten. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du Jesus glaubst und ihm vertraust, dass er deine Sünde und Schuld auf sich genommen hat, dann wird dein Haus im Gericht bestehen. Nicht weil du so stark bist, möchte ich auch hier erwähnen, sondern weil dein Leben auf dem festen Fundament Jesus Christus gebaut ist. Nicht deine Stärke wird bestehen, sondern der Fundament, der vorher gelegt worden ist. Ich möchte diesen Fundament nochmal erwähnen. Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Vor einer Woche, am Karfreitag, haben wir uns versammelt und haben gehört, was Jesus eigentlich gemacht hat. Er ging an das Kreuz und es kam ein Platzregen. Es kam ein Sturm. Es kam die Flut des Gerichts Gottes über ihn, über Jesus Christus. Es kam alles. Er hing dort und ließ die Gewalten über sich ergehen. Er wurde gerichtet und zerschlagen. Diese Strafe lag auf ihm. Und dafür, damit du Vergebung deiner Sünde heute hast. Deswegen hat er das gemacht. Der Gericht, der Zorn Gottes über die Sünde ist über Jesus Christus gegangen. Meine Frage ist nur heute, hast du diesen Fundament? Dass wenn der Wind kommen wird, oder wenn der Regen kommen wird, wenn die Flut steigen wird, wenn der Wind an deinem Haus wehen wird, wird er feststehen. Ich möchte, dass du dir darüber Gedanken machst. Wenn es so ist, da freue ich mich für dich. Wenn nicht, und vielleicht fragst du dich, was soll ich tun? Das ist eigentlich ganz einfach. Kehre um, gründe dein Haus aus dem Fundament Jesus Christus, bekenne ihm deine Schuld und bitte ihn um Vergebung deiner Sünde und er wird dir gewähren. Mit diesem Satz möchte ich auch die Predigt abschließen und ich werde gleich ein Lied spielen lassen. Ein Lied, was wir als Jugend sehr gerne gesungen haben, was wir sehr gerne oder auch gespielt wurde. Und es geht um das Volk Israel. Um das Volk Israel. Und in diesem Lied wird ausgedrückt, wie wüst das Land ohne Gott ist. Aber es werden Tage kommen, da wird er die Menschen aufrichten. Und diese Tage sind, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du um Vergebung gebeten hast, dann wird er dich aufrichten und er wird für dich da sein. Und du wirst im Sturm standhaft sein. Du wirst auf dem Fundament stehen. Nicht auf deine Stärke wirst du stark sein, sondern auf dem Fundament Jesus Christus. Lass uns jetzt das Lied hören. Lass uns darüber nachdenken. Für jeden, jeder für sich selber. Wo stehe ich? Wo ist mein Fundament? Vielleicht ist mein Fundament an irgendeiner Stelle bröckelig. Und du kannst ihn verändern. Christus kann ihn heute verändern. Nutze die Chance heute. Denn dafür ist er aufs Kreuz gegangen. Dafür hat er den Sturm über sich kommen lassen, damit du im Frieden heute leben kannst. Amen.